Erstmal einen schönen guten Abend alle zusammen. Ich freue mich, dass Sie heute Abend da sind. Ich heiße Peter Roskowitz und mit meiner Frau Thali dürfen wir heute so ein bisschen Einblick geben über unser Eheleben, über unser Familienleben, was wir so im Glauben erlebt haben. Eins ist verboten heute. Ne, zwei Sachen. Einschlafen ist verboten, ist nach dem schweren Essen. Und das andere, bitte, liebe Männer, kein Live-Ticker. Okay, heute spielt Manchester gegen Bayern, wir wissen das auch. Aber wir wissen das auch zu schätzen, dass sie da sind, weil das ist ein wichtiges Champions-League-Spiel. Jetzt habe ich wieder was gesagt, jetzt gehen dann ein paar raus wahrscheinlich zwischen denen. Genau, wir können ja das da hinten mitlaufen lassen, dann hört uns trotzdem keiner zu. Okay, also unser Thema heute ist Balance in Familie und Beruf. Und wir wollen uns einfach mal so kurz vorstellen, wer wir sind. Wir sind jetzt seit gut 11 Jahren sind wir verheiratet. Wir haben eine PowerPoint mitgebracht, weil wir einfach glauben, dass Bilder das noch ein bisschen mehr lebendiger machen als nur die Worte. Und das ist die Family, die Roskowitz-Familie. Ich bin ja ein sehr glücklicher Mann. Ich habe 4 Prinzessinnen um mich rum. Ich bin der Hahn im Korb und wir sind Unternehmer, wir arbeiten weltweit, wir haben in mehr als 10 Ländern haben wir ein Network-Marketing-Unternehmen mit mehr als, du sagst immer 20.000, ich sage immer 10.000, also so zwischendrin ungefähr, Teampartnern und wir sind natürlich auch herausgefordert, aber wir haben die Herausforderung, dass wir reisen müssen und natürlich auch alles immer unter einen Hut zu bringen. Dann haben wir ein Wellness-Center. Ha, das ist unser Leitspruch. Den haben wir uns vor ein bisschen mehr als einem Jahr haben wir uns den auf die Fahne geschrieben. Das ist auch das, was unsere Kinder mit uns erleben, dass wir als Familie einem Gott dienen, einer höheren Macht. Und das sind nochmal die 3 Kids. Willst du was zu den Kindern sagen? Na, sagst später was. Okay, unser Wellnesscenter, wir haben so ein ganz kleines Wellnesscenter, das ist so mein Steckenpferd, ich mache gerne Sport. Wir ernähren uns gerne, wir, wie gesagt, haben aber auch international Herausforderungen. Wir sind Ausbilder für Organisationsausbildung, Teambildung, Personal Development. Und das ist einfach nur ein paar so Bilder, die einfach uns auch als Ehepaar zeigen sollen, wie wir zusammenarbeiten.
Genau, wir sind seit 11 Jahren auf der Bühne und wir haben auch viel Spaß zusammen. Und das ihr auch gesehen habt hier, das war die Foto. Und ich hoffe, dass ihr heute auch eine schöne Zeit mit uns gehabt wird, euch. Ich werde Deutsch sprechen. Wir werden so viel lachen heute Abend. Okay, ich werde Deutsch sprechen.
Ich sage immer, in der Türkei sage ich, wenn ich Türkisch spreche, muss ich sagen, und wie es lacht einer über mein Türkisch. Weil das ist nämlich schon ziemlich gemein. Und natürlich auch eine große Herausforderung. Ganz kurz zu mir selber. Ich bin in einem christlich geprägten Elternhaus groß geworden. Mein Papa kommt aus der katholischen Kirche, meine Mama aus der evangelischen Kirche. Und ich habe noch eine größere Schwester. Ich bin hier in München geboren. Ich bin ein echter Münchner. Also wenn mal ein bisschen was Bayerisches rauskommt, nicht erschrecken. Haben wir ein paar Bayern? Nein. Finden wir immer weniger in München. wir sind mit christlichen Werten großgezogen worden. Nur so in der Zeit der Pubertät sind einfach andere Interessen gekommen. Damals ging es los mit Mopeds, Motorräder. Dann hat man festgestellt, dass es noch ein anderes Geschlecht gibt. Und das hat dann auch großen Einfluss genommen in mein Leben. Ich habe mich dafür sehr interessiert. Man ist ausgegangen in Diskotheken. Ich habe unter anderem als Türsteher gearbeitet. Ich habe als DJ gearbeitet. Also ich habe so die ganze Palette, die man hier im Münchner Nachtleben so mitmachen kann, habe ich auch mitgenommen. Da kommen ein bisschen die Softdrogen und dergleichen kommen da ins Spiel. Vielleicht kennen Sie den einen oder anderen, dem das ähnlich so gegangen ist im Leben. Sicherlich trifft für Sie da nicht zu. Also bei mir war das einfach so. Und das war eine Zeit, das hat natürlich sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwo habe ich später festgestellt, es war so diese Suche nach mehr. Man sucht immer nach mehr, um diese Fülle auch im Leben zu finden. Ich habe es dann auch versucht mit einer festen Beziehung. Das hat dann leider nicht so geglückt. Die ist, als ich 21 Jahre alt war, ist die zerbrochen. Und ich war sehr unglücklich in der Zeit und wollte, bin wieder auf die Suche nach mehr gegangen. Und ich bin dann, habe angefangen mit spirituellen Dingen mich zu beschäftigen. Das war weiße Magie, dann kam sogar schwarze Magie ins Spiel. Und ich hoffe, Sie haben sich nie damit auseinandergesetzt, weil das sind sehr spirituelle Dinge, die versuchen, Besitz von jemand, von einem zu ergreifen. Und bei mir ging das so weit, dass ich immer negativer geworden bin, immer mehr in Depressionen reingerutscht bin und irgendwann keine richtige Lust mehr hatte zu leben. Ich war gerade mal 22 Jahre alt und wollte irgendwo auch mein Leben beenden. Und das war in einer Zeit, wo ich auch spirituelle Orte gesucht habe. Und ich kann mich genau erinnern, das war an einem Abend, nachts um 10 Uhr bin ich in eine kleine Kapelle, das ist unweit hier von München, hochgefahren, um einfach Ruhe zu finden, toll mit Kerzen, also wirklich wunderschön mit Ausblick auf den Starnberger See. Und ich sitze da drin und wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und die Tür geht auf und es kommt eine Dame rein, die ich auch aus meiner Disco-Zeit kennengelernt habe. Und sie schaut mich an und sagt, Peter, was ist los, dir geht's nicht gut. Und dann habe ich so angeschaut und gesagt, woher weißt du das? Und dann hast du gesagt, ich sehe das ganz genau, mit dir stimmt was nicht. Was ist los mit dir? Und dann habe ich eben angefangen zu erzählen und sie hat gesagt, du weißt was, geh doch mal mit. Ich kenne eine christliche Gemeinde in Geretsried und das kannst du dir mal anschauen. Und ich habe mir gedacht, naja gut, was soll's, einfach mal was anderes und bin in diese christliche Gemeinde gegangen. Und da sind mir einfach Dinge begegnet, die ich früher aus meiner Jugend kannte, wo ich im Religionsunterricht mal damals von diesem Jesus gehört habe. Und da sind mir das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Das ist das, was ich eigentlich immer gesucht habe. Und ich habe mich zu Gott bekehrt, habe kurze Zeit später mich taufen lassen und Menschen, die ein Interesse an mir gehabt haben, heute sind Ehepaar da, die damals auch mit mir diesen Weg gegangen sind, die ich so nicht gekannt, aber die einfach diese, wie soll ich das sagen, diese Liebe im Herzen hatten für Menschen, die einfach auf den falschen Weg gekommen sind. Und ich war ein junger Mann und da waren Leute da, die gesagt haben, Mensch Peter, versuch's doch mal so und so und Gott kann dir auch den Weg dazu zeigen. Und das war die Zeit, wo ich zum Glauben gekommen bin und wo ich mein Leben nach Gott ausgerichtet habe. Ich bin dann öfters in meinem Glaubensleben auch wieder abgedriftet und immer ein Stück weggekommen von Gott. Was ich damals nicht wusste, Gott ist immer mitgegangen. Weil es ist so, wenn man sich einmal für Gott entscheidet, er ist so gut und so barmherzig, er geht immer mit. Das ist völlig egal, was man dann macht. Und man kann einfach nicht von ihm davonlaufen, ganz egal, wo sie hingehen auf der Welt. Und er hat mich immer geführt in bestimmte Richtungen. Und ich habe muss ich jetzt ganz kurz zusammenfassen, von meinem schulischen Werdegang. Ich war sehr faul in der Schule. Und bin von der Schule geworfen worden und hatte keinen Hauptschulabschluss und natürlich auch keine anderen Abschlüsse. Ich habe dann durch diese Glaubenserfahrung eine entscheidende Veränderung erlebt, nochmal in die Schule zu gehen mit 22, meinen Hauptschulabschluss nachzumachen, dann die mittlere Reife. Ich wollte studieren, ich wollte Pastor werden, ich hatte ganz große Ziele. Als ich das erreicht hatte, habe ich mich dummerweise, wieder in Anführungsstrichen, in eine Frau verliebt, die keine Christin war. Und man hat damals gesagt, Peter, als Christ kannst du mit niemand zusammen sein, der nicht Christ ist. Du musst die Gemeinde verlassen. Das war dann auch so eine Erfahrung in meinem Leben. Und ich musste mit diesen Dingen eben umgehen. Ich habe aber immer dran geglaubt, Gott ist bei mir. Und solche Kleinigkeiten machen bei ihm keinen großen Unterschied. Er liebt mich trotzdem. Das war meine feste Überzeugung. Und was passiert ist, wir sind immer auch in christlichen Gemeinden gewesen, sind in christlichen Gruppen, auch wir sind immer dran geblieben. Und ich habe dann mich entschlossen, das Abitur nachzumachen und ich wollte Medizin studieren. und war kurz vorm Abschluss und man muss sich das vorstellen, ich habe eine ganz gravierende Veränderung erlebt in meinem Leben. Und als ich 27 Jahre alt war und kurz vorm Abitur, Abschluss und dann Medizin studieren, habe ich ein amerikanisches Unternehmen kennengelernt und die haben mir das Angebot gemacht, als Vertragspartner einzusteigen mit geringen Kosten und ein internationales Geschäft aufzubauen. Und das war jetzt wieder so ein Wendepunkt in meinem Leben und ich habe mich für diese Richtung entschieden und bin seit 22 Jahren selbstständiger Unternehmer mit einem weltweiten Konzern im Network Marketing und habe in den ersten 6 Jahren hier in Europa große Organisationen aufgebaut, habe dann festgestellt, dass das etwas ist, was ich gerne mache, neue Dinge aufbauen. Und bin in verschiedene Länder gereist und habe eben verschiedene Kulturen kennengelernt. Und 1998 hat die Türkei eröffnet. Und das war so eine Herausforderung für mich, dass ich in das erste muslimische Land gehe und dort Organisation aufbaue. Ich konnte kein Türkisch, ich kannte niemand. Ich konnte nur eins, nämlich mein Geschäft konnte ich gut. Mein Job wusste ich ganz genau, dass ich den beherrsche. Und bin da hingegangen, habe mir Leute gesucht, die mir helfen, zu übersetzen ins Türkische, habe angefangen mit ganz, ganz kleinen Meetings, die ersten Leute ins Geschäft gebracht, ausgebildet und habe zuerst in Izmir gewohnt, bin dann später nach Ankara umgezogen, um da weiter aufzubauen. Und in dieser Zeit ist auch die Tali in meiner Organisation reingekommen und hat Geschäft aufgebaut. Also wir waren, anfangs waren wir Geschäftspartner und ich habe 4 Jahre in der Türkei gelebt, habe Schlüsselpersonen ausgebildet und bin dann 2001 wieder zurück nach Deutschland. Das war so meine erste Türkei-Erfahrung, habe damit abgeschlossen und im September 2001, Sie können sich erinnern, als in New York dieser Terroranschlag stattgefunden hat. Das war die Zeit, wo ich angefangen habe, das erste Mal, wie kann das sein, dass ich 4 Jahre lang in einem Land mit Moslems gelebt habe und aber nie diese Gesinnungen erlebt habe, wie sich da abgespielt haben bei diesem Terroranschlag. Und das war die Zeit, wo ich mir überlegt habe, wer könnte denn in der Türkei sein, für den du beten kannst? Und da waren einige Leute, die waren auf meiner Liste und ich habe christliche Literatur in Türkisch besorgt und habe mir vorgenommen, jetzt gehe ich in die Türkei das zweite Mal und ich werde missionieren. Und das war natürlich spannend, weil zu dem Zeitpunkt war das nicht sehr populär und vor allen Dingen auch nicht beliebt, in der Türkei zu missionieren. Ich habe es aber trotzdem gemacht, weil das waren ja Bekannte und Freunde von mir. Und bin los und habe angefangen, christliche Bücher zu verteilen. Und die Talie war auch eine derjenigen, die ein ganz spezielles Buch von mir kriegen sollte. Magst du weitermachen?
Genau. Ja, wie ich gesagt habe, ich bin die Talie, ich wohne seit 11 Jahren in Deutschland überhaupt. Ich bin mit 0 Deutsch gekommen und ich lerne immer noch die Sprache. Verstehen und lesen ist ziemlich gut, aber sprechen ist immer noch große Herausforderung. Ich kann perfekt Türkisch sprechen, aber das Englisch geht auch einigermaßen, aber Deutsch werde ich euch wirklich versuchen. Wenn ich ganz Unpassendes sage, einfach nicht zuhören bitte. Und Verzeihung und Verständnis. Wenn ihr nicht versteht, was ich meine, schau einfach meine Augen. Weil Emotionen und Erfahrungen brauchen keine Sprache. Das habe ich gelernt in meinem Leben. Genau. Ja, wir kannten uns schon damals, aber wir haben uns damals nicht irgendwie eine Beziehung aufgebaut, weil wir haben keine gemeinsame Sprache gesprochen. Er konnte keine Türkisch, ich konnte keine Englisch oder Deutsch. Ich war alleinerziehende Mutter und als Krankenschwester in 3 verschiedene Jobs hatte ich. In 3 verschiedene Krankenhaus habe ich gearbeitet, weil mein Ex-Mann hat mich mit einem Schuldenberg verlassen, das 30 Mal höher als meine Vollzeiteinkommen. Ich war 24 Jahre alt, ich hatte eine Tochter, 8 Monate alt Baby und ich war ganz allein. Und in der Türkei gibt es kein soziales System, dass allein Single-Mutter einfach 1.000 Euro bekommt. Nein, nur Gott soll dir helfen. Alle Türen werden beschlossen, besonders von deiner Familie. Meine Freunde, meine Brüder, meine Mama und meine ganzen Verwandte haben mir Tür geschlossen, weil ich geschieden habe. Ich habe ganzes Studium von meinem Ex-Mann finanziert. Er ist Rechtsanwalt geworden. Ich habe sein Büro eröffnet, weil ich habe so gesehen, meine Mama hat alles gegeben zu meinem Papa. Ich habe auch so gemacht. Und er hat anderen entscheidet. Das war die Zeit, dass ich meine ganze Lebenshoffnung verloren habe. Ich wollte auch sterben, aber ich durfte nicht, weil ich meine Tochter nicht allein verlassen wollte. Ich habe für meine Tochter entschieden. Die hat mich im Leben gehalten. Keine Glaube, keine Unterstützung, nur seine braunen, großen Augen. Ich hatte manchmal Rechnungen nicht bezahlen können. Ich war im Dunkeln mit den Kerzen. Ich habe Verstecken gespielt mit meiner Tochter. Ich hatte manchmal kein Geld zu Brot kaufen. Ihr versteht in Deutschland sowas nicht, weil es gibt viel mehr, das ich erlebt habe. Ja, dann eine Nacht in Nachtschicht, ich bin eingeschlafen von so viel Müdigkeit. Ich bin Krankenschwester im Intensivstation, kardiovaskulär. Du darfst nicht einschlafen, wenn du Intensivstation bist. Ich habe meinen Job verloren. Nächsten Tag, ich habe eine Zeitung gekauft und jeden Inserate habe ich angerufen, unter Gebet mit Tränen. Hilf mir, öffne mir eine Tür. Nicht für mich, ich weiß, dass du nicht mich magst, aber meine Tochter ist da. Und ich habe eine Inserat gefunden, habe ich angerufen und ich bin angestoßen zu der Firma, dass Peter ganzen türkischen Markt aufbaut. Dann, ich habe angefangen zu arbeiten, ich habe diese Chance gesehen und 6 Stunden am Tag habe ich gearbeitet. Und erste 3 Jahre habe ich diese ganzen Schuldenberg bezahlt und meine Tochter auf Wasser gehalten und für mich eine sichere Leben geschaffen in der Firma. Ich habe aufgehört nach 6 Monaten im Krankenhaus. Mein Leben ist schwierig verlaufen. Mein Vater war Alkoholik. Als ich geboren wurde. Bei mir zu Hause war nur Armut und Gewalt. Ich bin früh ins Bett gekommen, weil mein Papa hat meine Mama vor dem Geburtstermin, ein paar Wochen vorher, so geprügelt einen Abend. Meine Mama musste Venen bekommen. Ich hatte keine Chance zu überleben, weil meine Mama hatte keine Kraft, mich zur Welt zu bringen. Hebamme hat Polizei gerufen, wenn sie meine Mama so mit Wunden gelegen gesehen hat. Niemand hat gewusst, Gott hatte einen Plan. Gott wollte, dass ich lebe. Wir hatten kein Geld, wir hatten nur Armut und Gewalt. Mein Papa hat uns alle jeden Abend geschlagen, obwohl ich meinen Papa von meinem ganzen Herzen vergeben habe. Das hat mir fast 10 Jahre gedauert. Heute ist sein Sterbtag, 1. April, und ich vermisse ihn sehr. Ich bin mir sicher, wenn er Jesus kennen würde, er würde das nicht tun. Er hat auch versucht, mich zu töten mit Messer, mein Kegel durchschnitten. Das war das Kindheit, das ich erlebt habe. Meine Mama hat immer gearbeitet und hat unsere Ausbildung finanziert. Aber sie konnte nur bis 8. Klasse das machen. Ich habe 2 Brüder. Sie hat gesagt, ihr müsst zu städtlichen Internate gehen, zu Weiterausbildung. Das Stadt zahlt alles. Aber wir dürfen den Staat nicht auswählen. Ich war 13, ich musste in Internat, sonst hatte ich keine Chance zum Studieren. Staat hat mich 1300 Kilometer entfernt geschickt von meiner Familie. Ich war 13 und erste Mal weg von meiner Mama, 1300 Kilometer. Kein Telefon, kein Handy, kein Internet, nur Briefkosten. 1988. Ich habe immer Angst gehabt, dass mein Papa meine Mama tötet, dass ich diese Nachricht bekomme. Das war meine große Angst. Ja, ich habe immer Gott gesucht. Als Kind habe ich sehr oft gebetet unter Tränen. Ich bin auch Koranschule besucht. Ich habe Koran gelernt. Ich habe aber damals auch bewundert. Ihr müsst wissen, Türken verstehen keine Arabisch. Türken beten Arabisch, aber die verstehen keine Arabisch. Ich habe damals auch mir überlegt, bete ich, was sage ich denn eigentlich? Das weiß ich nicht. Dann habe ich mir gedacht, Gott versteht nur Arabisch, deshalb. Ich habe damals immer geheult, dass mein Papa einen Tag mit dem Alkohol aufhört und diese Gewalt endet. Dann habe ich meine Hoffnung verloren. Ich habe festgestellt, dass Gott hat kein Interesse mit mir oder mit meiner Familie oder mit meinem Gebet. Danach hatte ich ja diese große finanzielle Not. Dann habe ich aufgehört zu dieser mühsamen Suche. Dann habe ich wieder angefangen zu suchen. Dann bin ich im Astralreligion gelandet. Ich habe alle Meditationsgruppen rangelegt und stundenlang Meditationen gemacht. Ich habe gesucht mit meinem ganzen Herzen. Dann habe ich wieder aufgehört zu suchen, weil ich nicht finden konnte. Dann. Einen Abend in einem Training, ich habe eine Story im Hand gedrückt. Jemand. Spuren im Sand. Könnt ihr? Ich habe diese Story an dem Tag erst einmal gelesen und diese Story hat mich auf Boden geworfen. Ich bin nach Hause gegangen, mein Tür zugemacht. Ich habe bis 4 Uhr geschrien, geheult und gebetet. Ich habe den Gott wirklich geschimpft. Habe ich gesagt, wie lange noch wirst du von oben schauen, dass ich seit 25 Jahren, dass ich mich weiß, heule und unter Tränen bin. Wenn du mich wirklich trägst, melde dich mal. Ich habe mit einem kindlichen Herz, wie ein Kind von seinem Papa, auch unlogische Dinge möchte. Ich habe wirklich gebetet und in Rebellion geschrien zu Gott. Wenn du wirklich gibst, gib mir eine Familie, habe ich gebetet. Weil wenn eine Frau so, egal wie stark ist, jede Frau braucht eine starke Schulter, dass man anlehnen kann, dass man geschützt fühlen wird. Ich wollte auch eine starke Schulter neben mir, mich liebt und meine Tochter liebt und mir eine Familie gibt. Ich möchte einen Mann, dass diese Leer fühlen wird, diese große Liebemangel. Wenn du wirklich gibst, in einer Woche endest du mein Leben, sonst werde ich überall sagen, gib keine Gott. Ich habe so in Emotion gebetet. Ich muss ehrlich alles sagen. Dann, ich bin eingeschlafen, in der Früh bin ich aufgewacht, ich war verliebt. Ich habe nach Peter geträumt. Wir hatten keinen Kontakt, ein Jahr lang. Er ist nach Deutschland zurückgekommen und dieser Abschied war ja auch nicht besonders nett zwischen uns. Ich war ja unter der Liste, dass er vergeben will. Er hat mich auch sehr verletzt. Ich war auch sauer auf ihn. Wir hatten aber nur geschäftliche Beziehungen. Wir haben uns nicht richtig gekannt. Und in der Früh war ich verliebt. Mein Herz gesagt, oh, Peter, ich habe Fotos gesucht. Damals war keine Facebook. Ich habe Aysel gefragt, hast du ein Foto von Peter? Was machst du denn mit Peters Foto? Ich will sehen, wie er ausschaut wieder. Aber mein Kopf hat gesagt, obwohl 30 cm zwischen ist, manchmal so weit. Dann mein Kopf hat gesagt, Talie, du hast deinen Verstand verloren. Er spricht deine Sprache nicht. Er mag dich nicht. Er ist in Deutschland. Du sprichst seine Sprache nicht. Und seit einem Jahr habt ihr keinen Kontakt. Jetzt bist du verliebt mit ihm. Alles Gute. Dann nach einer Woche. Ich habe eine Mail bekommen von Peter Anton Roskowitz. Gott hat Humor. Ne? Und die Mail war Englisch und ich kannte kein Englisch. Ich habe ein Wörterbuch gekauft, nach Hause gegangen, die Mail ausgedruckt und Wörter übersetzt und verstanden, dass er nach Ankara kommt und mich sehen will. Ich bin geflogen nach Ankara. Und wir haben uns gesehen, wir haben uns umgearmt und er hat mir ein Buch gegeben. Walter Trobisch. Ich habe erste Seite aufgemacht, da steht: Liebe Talia, ich bin froh, dass Gott uns wieder zusammengebracht hat. Ich bete für dich seit einem Monat. Dann, an dem Moment, war Dach war weg, nur Gott und ich. Und nur seine Hand und ich, nur seine Stimme, ich bin da. Der, das du dir gewünscht hast. Und diesen Moment, ich werde meinem ganzen Leben nicht vergessen. Dieser Moment kann ich mit keinem Wort erklären. Das war das Antwort, das erste Mal ich bekommen habe von Gott. Nach 3 Monaten, wir waren verlobt. Nach unserem Verloben, er hat mir gesagt, nächsten Tag, wir sind in Los Angeles verlobt, Schatzi, lass uns feiern unseren Verlob, lass uns in die Kirche gehen, wir beten. Okay, habe ich gesagt, geh mal, ich gehe alle überall mit dir, ich bin so verliebt. Er hat mich das erste Mal in meinem Leben in die Kirche gebracht. Ich habe schon mal im Fernsehen ein paar Kirche gesehen, mit Kerzen und so. Er hat mich zum Crystal Cathedral gebracht.
Nicht kleckern, klotzen.
Einmal, erste Mal in meinem Leben, ich gehe
in die Kirche. So sieht der Gottesdienstraum aus. 3000 Leute im Gottesdienst.
Sieht so aus. Ich musste meine die Knie halten. Ich habe ihm gefragt, ist das eine Kirche? Er hat gesagt, ja, das ist eine Kirche. Aha. Alle Leute da lachen. So, hi, good morning. Das war ein unglaublich Erlebnis für mich. Ich habe Gottes Liebe das erste Mal da erlebt.
Ja, das Interessante jetzt von meiner Perspektive aus war, dass ich natürlich eine Herausforderung hier in München hatte, weil ich war ja bei FGBMFI, bei der Organisation mit der Roland und Traute. Und ich kam nach Hause und habe glücklich der Traute erzählt, ich bin verliebt. Und die Traute hat gesagt, in wen denn? Ja, in eine türkische Frau. Und die Traute, was? In eine muslimische Frau? Kam dann so die Antwort, ja Moment, das müssen wir erst prüfen. Und dann ging es natürlich los, dann haben wir hier im Kreis gebetet und ich bin sehr dankbar der Organisation, der Gruppe hier in München, dass ihr mich geistlich da wirklich unter eure Arme, Fittiche genommen habt und mit mir das wirklich durchgebetet habt und definitiv entweder Türen auf, dann passt oder die Türen zu. Und es sind unglaubliche Dinge passiert. Und die Türen sind aufgeblieben und die Talia hat eine ganz, ganz tolle geistliche Entwicklung auch erlebt.
Ich wusste nicht, dass für mich gebetet wird. Ich habe zu Hause zufälligerweise alle Bücher gefunden, die Peter hingelegt hat. Diese Bücher waren christliche Bücher, das auch von ehemaligen muslimischen Professoren und so weiter geschrieben ist. Und ich habe gelesen. Aber das war für mich alles durcheinander. Ich war völlig durcheinander. Ich habe aber jeden Sonntag in Gottesdienst gegangen. Im Lobpreis, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich habe diese Liebe gefühlt, obwohl ich nichts verstanden habe. Obwohl mein Mann auch für, wie euch, immer übersetzt, ganzen Jahre, erste Jahr übersetzt hat, die alle Lieder zu mir. Dann, wir sitzen im Gottesdienst, im Gospel Life Center, damals war englische Übersetzung. Ich sitze im englischen Übersetzen, ich verstehe nichts. Die Pastor spricht, dann kriege ich echt Depressionen, komme ich nach Hause, heule ich. Dann, das war Mohammed, Jesus, Gott, ich war am Ende. 8. Juli 2002, wir sind in die Kirche gegangen. Im Lobpreis, ich habe mit Gott wieder eine ganz, ganz kindliche Gespräch erlebt. Ich habe im Lobpreis gebetet. Gott, ich weiß, du gibst und ich werde meinem ganzen Leben dir glauben. Du hast in meinem Leben so viele Wunder gemacht. Jetzt machst du bitte noch eine Wunder. Du machst meine Englisch 2 Stunden perfekt. Das verstehe ich, was der Pastor sagt. Heute werde ich entscheiden, entweder ich werde Christ sein oder komme ich nie wieder in die Kirche. Dann Pastor sagt, hallo, willkommen, sagen willkommen, guten Morgen. Dann kommt ein Mann, sagt, hallo, ich bin Cengiz, ich mache heute türkische Übersetzung. Cengiz, bitte steh auf.
Danke, Cengiz.
Ich mache heute türkische Übersetzung. Jemand hat ihm gesagt, dass er zu mir kommen soll. Das war eine unglaubliche Wunder. In dem Moment, natürlich, was kann ich noch fragen? Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Dann seine Gebete sind erhört, weil er ist mit einer christlichen Frau geheiratet. Nach einem Monat war unsere Hochzeitszeremonie. Wir möchten unbedingt auch ein zweites Kind. Ich sage zweites, weil Peter ist derjenige, das ich kenne, eine best of fathers. Er ist eine super Vaterrolle übernehmen für meine Tochter. Wir haben das echt genossen und wir genießen immer noch. Ich bin so froh, dass ich mit meinem Vater nicht erleben durfte. Meine Tochter genießen ihren Vater. Danke, Schatz.
Bitte, gerne.
6 Monate, wir haben versucht, so ein Kind, Baby bekommen, obwohl überhaupt kein Problem da war. Wir haben keins bekommen. Und einem Abend, wir haben eine türkische Schwester besucht, die Gülten Abla. Und wir haben zusammen gebetet. Ich habe erzählt, ja, Gülten Abla, wir bekommen kein Baby und wir wollen eine. Und ich habe auch andere Herausforderungen gesprochen. Wir haben gebetet. Und Gülten Abla hat gesagt, Talia, lass dich taufen. Dann, ich habe mich taufen gelassen. Nach 2 Wochen später war Babynachricht da.
Was wir im Laufe der Zeit, naja, auf der einen Seite, wir haben ja die erste Zeit schon große Herausforderungen gehabt von der Sprache her. Sie konnte gebrochenes Englisch, kein Deutsch, ich konnte kein Türkisch, mein Englisch ist so einigermaßen, mein Deutsch ist ganz gut. Und wir hatten eben da schon die sprachliche Herausforderung, das war schon mal das eine bei uns. Und was wir aber dann auch festgestellt haben, wir hatten sehr große kulturelle Herausforderungen, weil die türkische Kultur ist ja komplett anders als das, was wir hier in Westeuropa kennen. Und wir zeigen das gerne durch ein Bild. Also hier die echte deutsche Eiche auf der einen Seite und das andere diese orientalische Truhe, diese Schatztruhe. Und es ist ja so, jeder von uns hat ja so eine Truhe, die mit dir mit in die Ehe bringt. Ich weiß nicht, wer ist verheiratet hier? Können Sie mal ganz kurz aufzeigen? Die meisten. Sie wissen, wovon ich spreche. Und so im Laufe der Jahre, man macht ja dann seine Truhe des Öfteren auf. Und dann kommen so interessante Dinge aus der Vergangenheit dieses anderen Menschen zum Vorschein, wo man sagt, oh, das wusste ich ja gar nicht, dass du die auch alle dabei hast in unserer Ehe. Und wir haben jetzt festgestellt, dass das komplett unterschiedliche Dinge sind, die der andere da in der Truhe drin hat. Und wir sind in viele Herausforderungen und ich möchte wirklich auch sagen, wir haben sehr, sehr viele Schwierigkeiten erlebt und wir waren oft oder öfter an dem Punkt, wo wir gesagt haben, das klappt nicht mehr, das funktioniert nicht in unserer Ehe, das ist viel zu schwierig, weil wir so unterschiedlich sind. Wenn wir nicht Gott als unser Fundament gehabt hätten, ich bin mir ganz sicher, unsere Ehe hätte das nicht ausgehalten, diese großen Herausforderungen, die wir über die Jahre hinweg hatten. Wir hatten, wir zeigen gleich nochmal, willst du dazu was sagen? Also der typische Geschlechterkampf, den wir erlebt haben, wenn Sie verheiratet sind, wahrscheinlich haben Sie das nie erlebt. Doch, gibt es doch noch ein paar andere, die das erlebt haben. Wir hatten ja nicht nur die gemeinsame Ehe, wir haben ja auch ein gemeinsames Geschäft. Wir sind ja auch Geschäftspartner in hohen Positionen, die sehr große Herausforderungen haben und natürlich auch eine sehr starke Persönlichkeit. Und wir sind ja nicht nur 11 Jahre oder 11,5 Jahre verheiratet, wir sind ja doppelt so lang verheiratet, weil wir von zu Hause aus arbeiten, beide, und natürlich auch geschäftlich diese Herausforderung permanent haben. Und da gab es natürlich auch einige Dinge, die wir zu lösen hatten und wo wir immer wieder auf Gottes Hilfe auch hoffen konnten.
Ja, wir haben zwei Themen, war immer für uns ein Streitgrund, Kindererziehung und Geschäft. Weil er hatte keine ganz andere Sicht im Kindererziehung und ich habe als türkische Frau ganz andere Sicht im Kindererziehung. Ich bin ja auch eine erfahrene Mutter gewesen, zweite Mal habe ich Baby bekommen. Und aber Peter war fetzig, wenn er erste Mal Papa geworden ist. Und ich habe auch eine bayerische Schwiegermutter. Und da ist auch viele Konflikte zusammengekommen. Die beiden, Peter und meine Schwiegermutter, haben meine Mutterschaft nicht anerkannt. Und da habe ich echt große Verletzungen erlebt, dass wir auch später mit professioneller Hilfe gelöst haben. Weil für mich ist 6 für immer 9. Für immer 6, für mich war 9. Auch wenn man Sprache auch nicht richtig herrscht, ja, wir haben immer noch...
Auf Türkisch die 6 und auf Deutsch genau, steht
das ist türkische 6.
Das ist ja komplett
durcheinander. Das ist das ganz anderes. Wir haben immer noch die Sprachebarrieren. Manchmal... Wir waren einmal in Miami, eine ganz super Zeit, wegen einem Missverständnis 5 Tage beleidigt gewesen, im ganzen schönen Stadt. Das waren wir.
Und wir wussten nicht, wie wir das Problem lösen konnten, weil wir haben uns auch nicht richtig verständigen können. Also es war nicht
wir
einfach
waren ganz, immer ganz überzeugt, dass Gott uns zusammengebracht hat. Weil das war von normaler Perspektive nicht möglich, dass sowas, dass man nicht versteht und verheiratet ist. Ja. Geschäftliche Herausforderungen. Unser Geschäft auch in der Türkei so große Wachstum erlebt. Und von daher, ich musste mehr und mehr reisen und mehr auf meinem Schulter nehmen, weil ich weiß, wie diese türkische Freunde, Kollegen denken, fühlen. Die erklären, die zeigen ihre andere Gesicht. So dieser deutsche Geschäftsmann, die zeigen mir andere Gesicht. Natürlich, da musste ich viele Aufgaben nehmen, viele Seminare halten, viele Reise machen. Wenn ich in der Reise bin, natürlich ist es Rollenverwechslung ist angefangen bei uns.
Die Rollenverwechslung, ja, also ich habe ja das Ei selber gelegt, ne? Ich habe eine türkische Organisation gegründet, nur wusste ich nicht, dass meine Frau durch ihre vielen Fähigkeiten dann später auch ihre Rollen übernehmen wird oder das natürlich auch wollte, wo sie natürlich absolut recht hat. Sie war zum einen, war sie die Mutter, dann war sie die Businessfrau, also sie hatte diese ganzen Rollen oder Herausforderungen auch zu tragen und ich bin mir oft so vorgekommen. Und wir Männer, wir sind ja da auch recht empfindlich, wenn es darum geht. Und die Frau reist in der Türkei und 5-Sterne-Hotel und alle klatschen und alles ist toll. Und ich war zu Hause und habe die Kinder gewindelt. Und ich bin da oft auch in Situationen, habe ich mich wiedergefunden, wo ich einfach mich sehr unzufrieden war mit meinem Leben. Und auch das musste ich lernen, damit zurechtzukommen. Vielleicht haben Sie jetzt nicht diese Herausforderungen, aber vielleicht ist mal das ein anderer Blickwinkel. Also, der Rosengarten.
Genau, Westpark, kennt ihr diese Rosengarten? Für diese Rosengarten, das so aussieht, es gibt viele Leute, dass das pflegt. Ohne Pflegen kommt so ein Bild nicht. Sind wir einig? Wenn wir unser Rosengarten nicht pflegen, was kommt? Unkraut. Für Unkraut, du musst gar nichts machen, die kommen alleine. Für Rosen, du musst sie sehen, pflegen. Für schöne Dinge musst du viel Mühe geben. Aber Unkraut kommt selber. Was ist Unkraut in unserem Leben? Das kommt Eifersucht, das kommt Lästern, Lügen, Lüge, Enttäuschungen. Was noch? Grollen.
Neid.
Unsicherheit. Wenn man Ehe nicht pflegt unser Rosengarten. Unkraut, dann muss man Mann und Frau hochkrempeln, die Arme, dann diese Unkraut holen. Das ist normalerweise sehr mühsam, aber gute Nachricht, wir haben einen Helfer, Jesus. Auch im Geschäft, wenn man Geschäftsleben nicht richtige Pflege gibt, es wird immer Unkraut kommen. Geschäftsleben ist viel harter als normales Leben. Da gibt immer Konkurrenz, da gibt immer Krieg, mein Umsatz, ich bin besser, du bist nicht. Da braucht man auch viele Vergeben. Vergeben ist ein großer Schlüssel auch für uns in unserem Geschäftsleben, dass wir Ruhe bekommen haben. Weil du sitzt im Gremium und ohne Grund oder mit Eifersucht, manche Leute verletzen dich. Dann, du bist sauer und du hast auch Ego, du gehst nicht hin und dann, hey, warum hast du das so gemacht oder ich vergebe dich, kannst du auch nicht in dem Moment sowas sagen. Aber vergeben ist es immer eine Befreiung, eine Qualität des Lebens für Geschäftsleben, nicht nur auch für Familie.
Ja, wir praktizieren das natürlich auch in der Familie. Wir versuchen das unseren Kindern entsprechend beizubringen. Wir auch als Ehepaar kommen wir immer wieder zu dem Punkt, wo wir uns gegenseitig vergeben wollen, was oft auch schwierig ist. Aber mit Gottes Hilfe ist es möglich. Und Schritt für Schritt über die Jahre hinweg werden wir da auch immer besser zu diesem Thema. Wir schätzen das auch, einen Familienrat mit unseren Kindern zu machen. Wir treffen uns möglichst einmal im Monat, am besten am Wochenende, und setzen uns zusammen. Im Familienrat darf jeder vorbringen, was ihm stinkt. Und jeder darf auch einbringen, was er gut findet am anderen. Und so lernen wir und wachsen wir auch einander. Da ist unsere Kleine auch dabei, die ist jetzt 6. Und da können Sie mal hören, was die alles schon zu sagen hat. Also da passiert einiges.
Genau. Als Eltern, unsere große Verantwortung ist auch ihre Glaubeleben von unseren Kindern. Wenn wir dieses Fundament schaffen, wir haben Hoffnung, dass sie auch später starke Erwachsene werden. Dafür haben wir entschieden, christliche Ausbildung, dass die auch in Grundschule, auch in jetzt Gymnasium diese Ausbildung genießen können. Auch Kinder erleben Vergeben einander. Das ist auch sehr, sehr stark in der Familie, weil Streit gibt immer. Ohne Streit gibt kein Leben. Stell dir vor, du liest ein Buch, erste Seite, heute ist sonnig und Vögel zwitschern. Zweite Seite, heute ist sonnig, Vögel zwitschern. Dritte Seite, heute ist sonnig, Vögel zwitschern. Das ist dann langweilig. Streit und Herausforderungen ist, brauchen wir, weil wir auch wachsen damit. Ich bin gerade in einem, ich übersetze Predigen auf Türkisch und ich bin in einem Serie im Adler. Adler ist ein Vogel, das durch den Sturm fliegt. Einziger Vogel, durch den Sturm fliegt. Adler sieht Sturm, sieht Chance. Weil das ist eine Gelegenheit, dass er seine Flügel üben kann, dass für seine Geschwindigkeit erhöhen. Wenn wir das verstehen, am Anfang, wir verstehen das nicht und sagen mir immer, ich habe auch mit meinem kleinen Englisch immer ihm so gefragt, warum are you doing like this? Warum machst du das? Warum er hat so gemacht? Warum ist es so? Wenn wir diese Schwierigkeiten erleben und wenn wir diese richtige Perspektive haben, warum Frage verschwindet, dann niemand versucht, die anderen zu wechseln oder ändern, dann kommt die Harmonie.
Wir leben in einer Zeit, wo die Familie immer mehr unter Druck gerät, in dieser Gender-Zeit, wo in der Zwischenzeit nicht mehr Mann und Frau sind, sondern auch Frau und Frau sein können oder Mann und Mann, und wo Kinder auch von gleichgeschlechtlichen Partnern erzogen werden. Und wir sehen als Mann und Frau, die drei Kinder haben, hier eine Verantwortung, in die wir uns ganz konkret stellen wollen. Und diese christlichen Werte und auch diese Heiligkeit der Ehe wirklich auch nach außen tragen wollen. Und wir haben in der letzten Zeit haben wir uns viel mit der Thematik, kommt aus dem Film raus, da gibt es auch Bücher dazu. Dieser Film handelt von vier Polizisten, die in verschiedenen Hintergründen auch dargestellt werden in dem Film. Und unter anderem ist ein ganz markantes Thema Vaterschaft. Was Vaterschaft bedeutet und wie wichtig es ist, dass wir als Männer, die wir Kinder haben, diese Verantwortung übernehmen für unsere Kinder, die ja Träger dieser Werte, die wir ihnen weitergeben, in der Zukunft sein werden, was bis in die Ewigkeit reichen soll. Und magst du mal ganz kurz weitermachen? Und dieses Buch oder diese Thematik wurde auch für Frauen aufgegriffen. Und das ist ein echter Tipp, wer sich da in der Richtung ein bisschen mehr informieren möchte, auch aus christlicher Sicht, mit christlichen Werten. Was bedeutet es, ein Vater zu sein, eine Mutter zu sein und Kinder mit diesen Werten auch in die Welt rauszuschicken? Und ganz kurz, in diesen Film möchte ich nur so weit reingehen. Dieser eine Vater in seiner Rolle hat eine 11-jährige Tochter und das ist ein Bild, wo er in einer letzten Szene die Chance oder die Möglichkeit hat, mit seiner Tochter zu tanzen. Seine Tochter sagt zu ihm, komm Papa, tanz mit mir, weil das so ein schönes Lied ist und es ist auf einem öffentlichen Platz, auf einem Park und dem Papa ist es peinlich. Macht man ja nicht mit seiner Tochter tanzen und sie wünscht sich so sehr. Und er sagt, weißt was, ich tanze, ich schaue dir zu und ich tanze in meinem Geist mit dir und wir machen das dann zu Hause. Was der Vater nicht weiß, ist, dass es die letzte Gelegenheit gewesen wäre, mit seiner Tochter zu tanzen, weil sie am nächsten Tag in einem Autounfall ihr Leben verliert. Und in dem Film ist es beschrieben, diese dramatische Situation von dieser Familie, dadurch, dass die Tochter so früh aus dem Leben gerissen wird, wie Gott in diese Situation wirkt und was Positives draus macht. Und was uns durch diesen Film eben sehr bewegt hat, oder magst du mal eins weiter machen, noch ein Bibelwort dazu. Der Mensch hat keine Macht über den Tag des Todes. Das heißt, ich möchte Sie einfach aufrufen, leben Sie bewusst. Leben Sie bewusst Ihr Leben, das Leben mit Ihrer Familie, mit Ihren Freunden und mit Ihren Kindern. Weil wir wissen nicht, wo das hingeht, unser Leben. Und deswegen ist es einfach eine Aufforderung, das Leben wirklich bewusst und mit Liebe zu leben und auch Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte jetzt die christlichen Männer hier im Raum möchte ich aufrufen, da nochmal richtig drüber nachzudenken, welche Verantwortung wir als Männer haben unserer Familie gegenüber. Und wer möchte, kann diese Erklärung gerne mit mir mitsprechen. Und wenn Sie möchten, können Sie da auch gerne dazu aufstehen. Einfach diese Verpflichtung einzugehen, wer wir sind vor Gott als Männer, das können natürlich auch die Frauen gerne mitlesen und ich möchte es einfach mit ihnen tun. Ich gelobe feierlich vor Gott, die volle Verantwortung für mich, meine Frau und für meine Kinder zu übernehmen. Und ich werde meine Familie lieben, sie beschützen, ihr dienen und sie als glückliches Oberhaupt und sie als geistliches Oberhaupt meines Haushalts das Wort Gottes lehren. Ich werde meiner Frau die Treue halten, sie lieben, sie ehren und mein Leben für sie hingeben, so wie Jesus Christus es für mich hingegeben hat. Ich werde meine Kinder segnen und sie lehren, Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all ihrer Kraft zu lieben. Ich werde meinen Kindern beibringen, Autorität zu achten und verantwortungsvoll zu leben. Ich werde dem Bösen widerstehen, der Gerechtigkeit nachjagen und Güte lieben. Ich werde für andere beten und ihnen mit Freundlichkeit, Respekt und Güte begegnen. Ich werde fleißig arbeiten, um für die Bedürfnisse meiner Familie sorgen zu können. Ich werde den Menschen vergeben, die mir Unrecht getan haben und mich mit allen versöhnen, denen ich Unrecht getan habe. Ich werde aus meinen Fehlern lernen, meine Sünden bekennen und als ein Mann, der Gott gegenüber verantwortlich ist, ein rechtschaffenes Leben führen. Ich werde danach trachten, Gott zu ehren, seiner Kirche gegenüber treu zu sein, seinem Wort zu gehorchen und seinen Willen zu tun. Und ich werde aufgrund der Kraft Gottes den Rest meines Lebens damit verbringen, diese Erklärung mutig zu erfüllen zu seiner Ehre. In diesem Buch ist diese Erklärung drin, auch in dem anderen Buch, das für die Frauen geschrieben wurde, eine ganz, ganz tolle Form der Erklärung auch für Frauen. Und das ist ein Lebensstil, den wir übernehmen können und der sowohl für uns oder für unsere Ehe sehr, sehr wichtig ist, aber natürlich auch in unseren Kindern hoffentlich auf gute Erde stößt und gute Früchte hervorbringt. Vielleicht sind Sie heute da und Sie haben gar nichts mit Gott oder Jesus am Hut und Sie sagen sich, Peter, Thalie, das ist irgendwie sowas, das betrifft mich eigentlich gar nicht, weil ich gar nicht weiß, wer ist denn dieser Jesus? Ich habe da ganz was anderes gehört in meiner Vergangenheit und ich hatte damit bisher eigentlich nicht so richtig was zu tun oder habe mir keine großen Gedanken gemacht. Ich will dazu eine kurze Geschichte erklären. Ein Europäer ist in ein armes Land gefahren und hat jemanden besucht, den er kannte. Und der hat ihm erzählt, du hör mal zu, bei uns in Europa, da gibt es Wasser, kommt direkt aus der Wand, aus Wasserhähnen. Und der Mann hat gesagt, das gibt's, das kann ich mir gar nicht vorstellen, das ist ja völlig unmöglich. Ich habe mein Leben lang, jeden Tag musste ich literweise Wasser tragen. Kilometerweit, um das für meine Familie zur Verfügung zu stellen. Und das ist nicht immer sauber, dieses Wasser, hat er gesagt. Das ist oft sehr, sehr schmutzig und wir müssen das noch reinigen. Und der Europäer sagt, nein, das gibt's, das ist möglich. Es gibt Wasser aus Wasserhähnen, es kommt direkt aus der Wand raus. Und vielleicht ist es so ein Bild für Sie, das hoffentlich zutrifft und Sie sagen, das mit dem Jesus, das ist so weit weg. Und was aber Tatsache ist, ist, dass man einfach nur diesen Hahn aufdrehen muss. Dieses Wasser, diese Quelle ist tatsächlich da. Und ich weiß nicht, was Sie bisher erlebt haben, wo Sie durchgegangen sind, wo Sie durchgehen mussten. Aber ich möchte Sie einfach auffordern, wenn Sie an dem Punkt sind, dass Sie Frieden mit Gott schließen und dass Sie auf Gott zugehen und dieses Angebot annehmen. Dazu muss man erst erkennen, dass wir von Gott getrennt sind. Und Gott sagt in seinem Wort, darin sind wir alle Menschen gleich. Alle sind von Gott getrennt und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Wir haben irgendwo alle schon irgendwann mal in unserem Leben Dinge getan, die sicherlich uns von Gott getrennt haben. Und das ist der Punkt, wo man hinkommen sollte, um zu erkennen, dass das tatsächlich so ist. Der nächste Schritt ist, überlegen Sie, was Gott für Sie getan hat. In seinem Wort sagt er, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus, gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hier steht das Wort jeder und jeder heißt jeder. Da braucht keiner sagen, nee, ich nicht. Bei mir ist es so schlimm gewesen in meinem Leben. Ich habe so viel Dreck am Stecken. Das ist völlig egal. Gott sagt jeder. Er ruft wirklich jeden. Und der nächste Schritt ist, dass Sie einfach Ihr Herz öffnen und dass Sie Gott einladen. Weil er sagt dazu, allen, die seinen Namen anrufen, werden gerettet werden. Und da ist wieder das Wort allen. Alle sind alle. Da ist keiner ausgenommen. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass er jedem diese Chance gibt, einfach zu ihm zu kommen. Und wenn Sie das möchten, dann würde ich Sie einfach bitten, dass Sie dieses folgende Gebet mit uns mitbeten und alle Christen hier im Raum, dass wir auch zusammen dieses Gebet vor Gott bringen. Ich lese es vor und wenn Sie wollen, können Sie das gerne mitbeten. Herr Jesus, ich habe verstanden und weiß, dass ich durch viele Fehlentscheidungen in meinem Leben von dir getrennt bin. Dadurch bin ich schuldig geworden und habe die Trennung von dir verdient. Das tut mir aufrichtig leid und ich bitte dich um Verzeihung. Ich glaube, Herr Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und für meine Schuld, um für meine Schuld zu bezahlen. Ich entscheide mich jetzt, von meinem falschen Lebensstil umzukehren. Und bitte dich um Vergebung. Herr Jesus, ich mache dich hiermit zum Herrn und Chef meines Lebens. Verändere du mich und hilf mir, für den Rest meines Lebens mit dir zu leben. So sei es. Amen.
Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.